Astrid Ruppert, einen schönen guten Tag und vielen Dank für die Interviewzusage.
Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
Ich freue mich erstmal, dass du zugesagt hast, denn das ist immer was ganz, ganz besonders Schönes, wenn jemand auch sagt, ja, ich habe Lust.
Ja, natürlich. Ich meine, ich freue mich ja auch über jedes Interesse
Ja,
an dir.
natürlich.
Von daher ist das wahrscheinlich jetzt eine gegenseitige Freude.
Ich behaupte mal ja. Autorin, Drehbuchautorin, Mensch, Mutter, Ehefrau, letzten Endes aber dann doch noch der Mensch, der im Fokus steht. Woher kommt die Lebensfreude, die Idee und vor allen Dingen der Berufswunsch, sich in der Kunst des Schreibens niederzulassen?
Also, das sind jetzt viele Fragen auf
Ich
einmal.
weiß.
Ich fange mal mit der letzten an. Woher
Gerne.
kommt der Wunsch? Ich hatte das quasi schon als Kind, dass ich mir Geschichten ausgedacht habe und eigentlich dachte, Schriftstellerin sein ist irgendwie, das ist was Tolles. Ich hatte ich glaube mit 12 Jahren hatte ich die Kinder- und Jugendbibliothek in meiner Heimatstadt Fulda schon durchgelesen und ja, fand Bücher und Geschichten schon immer ganz toll. Hatte aber auch deutlich das Gefühl, dass das nicht so ein ordentlicher Berufswunsch ist. Also man kann nicht sagen, ich will Schriftstellerin werden. Man muss sagen, man will Arzt oder Apotheker oder
Genau.
Lehrer oder so werden, ne? Und hatte das aber so heimlich immer in meinen Gedanken. Hab dann aber natürlich, ne, meinen Schulweg gemacht, habe mein Studium gemacht, wollte Lehrerin werden und ja, und habe das eigentlich über die ganze Zeit vergessen, dass ich ja eigentlich Schriftstellerin werden wollte. Und habe mich dann tatsächlich, als ich so 40 war, während einer Krankheit, wo ich irgendwie sehr stillhalten musste und viel im Bett liegen musste,
Ja.
habe ich mich daran erinnert. Also, ne, wie das ja oft so ist, dass, wenn man so mal zum Innehalten kommt, tauchen plötzlich Gedanken auf, die man ja fast vergessen hat. Und da habe ich gedacht, ich muss es doch mal versuchen. Also, Rosamunde Pilcher hat, glaube ich, mit 60 angefangen zu schreiben.
Ja.
Habe ich gedacht, mit 40 bin ich doch dann ganz gut dabei, wenn ich da schon mal mit anfange.
Ja,
Und
definitiv.
habe dann irgendwie angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben, weil ich mal ausprobieren wollte, komme ich überhaupt von der Idee vom Anfang zum Ende? Das ist ja immer so, ne? Man hat immer tolle Ideen und man hört schöne Sätze und verliebt sich in Gedanken, aber reicht das für eine Geschichte? Also schafft man so einen Plot zu bauen und so?
Genau.
Und das habe ich dann ausprobiert in dieser Zeit, wo ich irgendwie sehr viel Ruhe hatte. Und das hat geklappt. Also, und dann habe ich immer mehr geschrieben und fand das so toll und wollte gar nicht mehr damit aufhören.
Das kann ich sogar verstehen.
Ja, wenn man das so findet, was
Ja.
man eigentlich schon immer machen wollte,
Und dann
dann.
plötzlich trotzdem wieder daran erinnert wird, aus welchen Gründen auch letztlich immer, und
Ja.
dann aber auch eine gewisse Lebenserfahrung und so weiter mitbringt, dann
Ja.
vereinfacht das einem, denke ich, doch schon das Schreiben.
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, wenn ich mit 20 angefangen hätte, wäre ich viel mehr herumgeirrt. Und mit 40, also ich habe ja auch sehr lange in der Filmbranche gearbeitet,
Genau.
wo man ja auch schon mit Geschichten arbeitet und Autoren betreut.
Richtig.
Also ich hatte so ein dramaturgisches Grundhandwerk, ich hatte so ein Rüstzeug, worauf ich mich auch ein bisschen verlassen konnte.
Das
Ja,
Studium war ja
wo
auch nicht
hängt
ganz
eine
so fernab von dem
Geschichte?
Schreiben, ne?
Ja, eben. Also von daher, das hilft einem schon,
Ja.
wenn man in der Lage ist, so ein Gerüst zu bauen, das eine Geschichte trägt.
Genau.
Und von daher war es vielleicht auch wirklich genau der richtige Zeitpunkt, da anzufangen. Und als ich dann angefangen habe zu schreiben, habe ich gemerkt, in mir warten ganz viele Geschichten. Also ich hatte so wie so einen Stau, also wie so,
Ja.
wenn sich plötzlich so ein Hahn aufschraubt. Ja. Mir ist so viel eingefallen, ich hatte so viele Ideen und wollte ganz viel schreiben und habe das dann ja auch. Also,
Ja, definitiv. Ich
und
meine,
das,
es viel
ja,
passiert in
war
den
toll.
letzten Jahren. Viele Geschichten sind entstanden. Trilogie, der letzte Teil deiner aktuellen Trilogie erscheint nächste Woche.
Genau.
Du hast angefangen. Ich glaube, das erste, was du veröffentlicht hast, war Oben drüber schneit's.
Genau.
Auch verfilmt worden. Also ich meine, ich glaube, wir brauchen bei den ganzen Büchern überhaupt gar nicht von verfilmt oder nicht verfilmt sprechen. Es sind, glaube ich, so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, alle Bücher verfilmt worden.
Ja, nee, alle nicht,
Echt nicht?
aber ein Teil.
Aber doch schon ganz schön viele, sagen wir es mal so.
Drei Stück
Drei von
bisher.
vielen. Genau,
Genau,
drei von zehn, aber ist
das
viel,
sind schon mal
finde
viele.
ich.
Genau.
Genau. Und ich habe gesehen, als ich mich darauf vorbereitet habe, dass du neben den Literaturwissenschaften auch Anglistik studiert hast.
Ja.
Anglistik ist ja nun mal, gut, jetzt viele würden sich sagen, warum will die Pfarrerin werden? Hat damit gar nichts zu tun. Denn Anglistik ist einfach die englische Literatur oder die englische Sprache. Woher kommt bei dir die Affinität zur englischen Sprache? Weil das ist ja absolut jetzt nicht diskreditierend gemeint, aber aus dem Jahrgang so nicht so ganz üblich gewesen, dass man sich für Englisch interessiert hat, weil ja oftmals doch Russisch die zweite Sprache war.
Ja, also bei uns tatsächlich im Westen hier, ich bin ja im Westen aufgewachsen, ja, tatsächlich Englisch. Also bei Englisch steht die erste Fremdsprache. Mhm. Aber bei mir war es so, dass ich ich glaube, als ich 12 oder 13 war, haben mich Bekannte von meinen Eltern, die eine Tochter in meinem Alter hatten, mitgenommen auf eine Reise nach England.
Ah, okay. Mhm.
Und das war so eine Spontanliebe. Da war ich zum ersten Mal in London und auch in Südengland. Das war ein längerer Englandaufenthalt und ich fand das alles großartig. Also ich habe mich in die Stadt, in die Menschen, in die Landschaft, ich bin da total eingetaucht und fand das ganz toll. Vielleicht war es auch, weil es der erste Urlaub ohne Eltern war.
Kann ja auch sein,
ne? Dass man da plötzlich so ein Freiheitsgefühl hat.
Ja, genau.
Mit den Eltern der Freundin, aber trotzdem, das war ja anders. Also ich war plötzlich so ein bisschen selbstständiger, ne?
Ja.
Und dann habe ich, glaube ich, sehr gebettelt, dass ich im Jahr drauf gleich eine Sprachreise machen kann nach England.
Ja.
Und das hat es dann quasi nochmal verfestigt. Und ich glaube, seitdem war ich eigentlich fast jedes Jahr meines Lebens in England und habe auch in England studiert eine Zeit.
Genau, habe ich gelesen.
Und ja, ich glaube, jetzt die letzten anderthalb Jahre, seit Corona war ich das erste Mal so lange am Stück nicht in England.
Okay. Ja gut, aber da kommt natürlich dann was ganz Besonderes auf dich zu, wenn dann die Pandemie offiziell beendet ist und
ja,
du wieder den Freischuss hast, ab geht's.
Ja, genau.
Dann kann man sich auch ganz anders und ganz besonders und noch viel intensiver freuen, als man das vielleicht vorher getan hätte.
Ja, Wahnsinn.
Ja, definitiv.
Ich denke da jetzt schon oft dran, dass ich stehe wieder auf der Fähre und sehe die weißen Klippen.
Ja, richtig.
Ja.
Ich finde das recht spannend, das hatte ich dir ja auch schon im ersten Telefonat gesagt, dass es Menschen gibt, die die Gabe haben, Geschichten, die mit tollen, zusammenhängenden, sich auch aus sich ergebenden Sätzen zu schreibenden Texte entwickeln können. Weil ich bin dafür gänzlich unbegabt. Es ist halt einfach so, da stimmt das, was meine Oma immer gesagt hat, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich habe da allergrößten Respekt vor und ich kann mir das immer so schwierig vorstellen, wie sich denn ein Mensch da hinsetzt und sagt, ich mache das. Und du hast ein unfassbar tolles, wie soll ich es nennen, wie so eine Art Fazit, beziehungsweise oder aber auch O-Ton hast du mal von dir gegeben, den ich ganz, ganz gerne mal rezitieren würde.
Ja, mach mal.
Mit dem Garten ist es ganz ähnlich wie mit dem Schreiben. Man macht sich einen schönen Plan und hat eine Vision davon, wie alles einmal fertig aussehen soll.
Mhm.
Die Geschichte, die Beete. Aber dann entwickeln die Figuren und die Pflanzen ihr Eigenleben und der schöne Plan ist dahin. Aber genau das ist das Spannende und auch das Erfüllende daran. Letzte, wie gesagt, das ist so dieses Quäntchen, wo ich mir dann so gedacht habe, da sitzt jemand, der echt mit absoluter Leib und Seele das macht, was er letztlich seinen Lesern schenkt. Warum ich diesen Satz oder diesen etwas länger gefassten Satz so schön finde, ist, es steht in der Einleitung drin, dass du auch sehr gerne im Garten werkelst.
Ja, ja.
Und eben das eine ganz gut mit dem anderen dann vergleichen kannst.
Ja.
Jetzt ist es ja so, dass wir dass der Herbst ja ziemlich viel die Gartenarbeit behindern kann.
Ja.
Wo schreibst du denn jetzt?
Ja, jetzt schreibe ich natürlich in meinem Arbeitszimmer.
Ich habe gedacht, draußen
ein bisschen mit so einem
Holzhütchen,
ja,
oder so. Ich habe gedacht, du hättest draußen so ein kleines Hütchen oder so.
Ja, ich habe so einen kleinen Pavillon, aber der ist tatsächlich nicht, der ist eher für Schatten im Sommer.
Ach so, okay.
Der ist jetzt nicht geschlossen, da zieht's durch.
Ja, nee, das ist nicht so schön.
Ja, das ist so wie so eine Laube eher, so eine kleine. Aber ja, also das Tolle ist ja wirklich so, also als ich hier aufs Land gezogen bin, hatte ich ganz tolle Gartenpläne und habe mir das irgendwie alles ganz toll aufgezeichnet, was wohin geplant wird. Mhm. Und hatte dann auch die Vision von so einem englischen Staudenbeet, ne, wo das alles so bunt durcheinander wächst, wo immer etwas blüht und wo die kleinen Pflanzen vorne wachsen und nach hinten wird es immer größer. Und ja, also das kann man sich so richtig so ausdenken. Mhm. Und ich habe dann geguckt, was blüht wann, was passt dann farblich zusammen, wo ist dann eine Lücke im Beet, und habe das ganz toll geplant. Und dann war es schon mal so, dass die Pflanzen in der Mitte sind größer geworden als die Pflanzen hinten.
Okay.
Weil die eigentlich nur 60 Zentimeter hoch werden sollten, sind irgendwie bei mir in der Erde halt über einen Meter geworden. Dafür sind die richtig 1,5 Meter werden sollten, sind dann irgendwie, haben vielleicht dann nicht genug Licht bekommen und sind einfach klein geblieben. Dann ist es so, dass bei manchen war die Blütezeit von Mai bis Juni, sie haben aber bei mir erst im Juli geblüht.
Okay.
Dadurch hatte ich dann plötzlich im Juni mal oder im August eine totale Lücke, weil gar nichts mehr geblüht hat in der Zeit. Also die Pflanzen machen dann schon, was sie wollen. Ne? Man kann das alles so planen. Und mit den Figuren ist es eigentlich genauso. Ich denke mir eine Geschichte aus und denke, die Figur schicke ich jetzt mal hier auf die Reise. Mhm. Und ich sag mal, wenn es richtig gut läuft, dann macht die Figur irgendwann, was sie will. Dann erzählt die mir, was eigentlich los ist.
Also dann führt die mich durch die Geschichte. Ein komplettes Eigenleben.
Ja, die bekommt ein Eigenleben. Krass. Die hat dann auf meinem Plan steht dann, die muss jetzt da und da hin und das erleben, damit sie da und da rauskommt. Und dann sagt die aber, nee, da gehe ich nicht hin, ich gehe da und da hin. Und ich denke so, hä? Die muss aber da und da hin, ja, die muss jetzt das erleben, und dann will die das nicht und macht was anderes. Das ist eigentlich ganz interessant, aber das sind dann auch immer so diese magischen Momente, wo ich merke, die Geschichte lebt.
Genau. Ja,
ich konstruiere das nicht, sondern die Geschichte lebt und ich muss irgendwie schauen, was mir diese Figur erzählt oder wohin diese Figur eigentlich will. Und das ist eigentlich immer das, das Tollste.
Ich finde, das ist auch recht spannend, sich da wirklich auf was einzulassen, ohne zu wissen letztlich, was wird daraus oder was genau wird daraus.
Ja, genau. Ich weiß quasi so, ich weiß immer, wo ich am Ende hin will.
Ja.
Also ich weiß so quasi, mit wem ich anfange, und ich kenne ja auch immer so den Konflikt, mit dem ich mich auseinandersetzen will für eine Geschichte. Aber wie das dann im Detail vonstatten geht, das erfüllt sich dann wirklich erst beim Schreiben.
Ja, aber das ist das, was ich meine. Ich glaube, ich bin, also das weiß ich nicht. Vielleicht sollte ich mich auch mal hinsetzen und meine Biografie schreiben. Mal schauen. Aber das wird von vorne bis hinten nichts, das weiß ich jetzt schon.
Also was man wunderbar machen kann, wenn man so das Gefühl hat, ich kann doch gar nicht schreiben.
Ja.
Es gibt ja auch Leute, die sagen, ich kann doch gar nicht singen.
Ja, so
aber jeder kann singen und jeder kann schreiben, weil du kannst ja Geschichten erzählen.
Ja.
Ne? Du kannst Geschichten lesen und du kannst Geschichten erzählen. Du kannst mir jetzt irgendwas erzählen, was du in den letzten Tagen erlebt hast, und wirst dafür Worte finden. Und was anderes mache ich ja eigentlich auch nicht.
Ja,
und man kann das mal im Kleinen beginnen. Ja? Und, und dann wächst es immer mehr. Also das,
ja, das stimmt.
Ja, da muss ich halt die Zeit und die Geduld einräumen dafür. Das ist eigentlich viel schwieriger als die Tatsache, dass man denkt, man kann das nicht oder man hat nichts zu erzählen. Mhm. Also ich glaube, jeder hat was zu erzählen und jeder kann das auch.
Ja, das ist
aber
cool.
Sich wirklich hinzusetzen und sich stundenlang damit zu beschäftigen und die Welt auszublenden, das ist halt so dieser Schritt, der, glaube ich, ein Schriftsteller dann von einem Nicht-Schriftsteller unterscheidet, weil wir sind dann halt so gaga, dass wir uns einschließen und uns diesen Gedanken widmen und das Leben quasi ein bisschen draußen vor der Tür lassen.
Auch. Das stimmt. Ja, das stimmt. Nach Veröffentlichungen, die du ja dann auch über die Jahre gemacht hast, von Roman und Geschichten, bist du ja seit einigen Jahren auch freischaffende Schriftstellerin und Drehbuchautorin.
Ja.
Der Weg in die Selbstständigkeit ist ja immer ein ziemlich gewagter, weil man nie weiß, was auf einen zukommt. In deinem Fall würde ich schon sagen, eigentlich eher nein, weil du bist ja wirklich gut unterwegs als Drehbuchautorin. Du hast an so viel unfassbar tollen Sachen mitgearbeitet oder die sogar entwickelt, wo man dann auch schon wieder so diesen Gedanken hegt, woher nimmt die Frau das? Ja, ich weiß nicht, also du hast so diesen Touch. Ich meine, ich muss jetzt mal Werbung für deinen Instagram-Account machen.
Ja, mach mach mal.
Ja, ne? Astrid Ruppert findet man natürlich auch bei Instagram. Ich habe sie auch dort gefunden. Und wenn man dich sieht, du hast so du vermittelst wirklich dieses typische, ich bin Lehrerin.
Ehrlich?
Ich weiß, ich kann das schlecht beschreiben. Ich hatte damals eine übrigens auch Englischlehrerin. Die war von der Art und Weise auch mit diesem graumelierten Haar und dann auch mit der Gestik und Mimik so dabei, als sie erklärt hat, worum es dann letztlich in diesem Thermos jetzt ginge. Und ich habe von dir eine Lesung gesehen, die du auch dort geteilt hast. Mhm. Und du stehst genauso dort an diesem Pult mit dem Mikrofon und bist mit Hand und Gesicht und Mimik und Gestik am Erklären, worum es denn jetzt letztlich geht. Und da habe ich mir dann gedacht, da ist an der Frau ist echt eine Lehrerin vorbeigegangen. Und dann aber auch dieses fachlich sichere und sehr souveräne, als du bei Hier und Heute zu Gast warst.
Ah.
Ja, ich bin informiert. Ich habe das auch gesehen.
Und, ja,
na, aber wirklich so total komplett anderer Mensch im dem Sinne von wirklich absolut stilsicher richtig in die Richtung geguckt und wirklich am fokussierten Erzählen über das aktuelle Buch, was am 17.11. erscheinen wird. Ein Ort, der sich zu Hause nennt.
Ja.
Und aber trotzdem wieder diese Herzlichkeit und ja, keine Ahnung, ich kann das echt unfassbar schlecht erklären. Ich hatte auch erstmal ganz, ganz, ganz schlimme Erinnerungen an meine Schulzeit, als ich das sah. Also schlimm jetzt nicht im Sinne von schlimm, sondern weil es halt schon über 20 Jahre her ist. Und ich habe mich echt an meine Englischlehrerin erinnert gefühlt. Und ich
ja, da weiß ich jetzt nicht, ob das gut ist oder nicht.
Nein, das war gut. Ich habe Englisch geliebt. Ich war in Englisch immer besser als in Deutsch.
Ja, gut.
Ja.
Ich auch, glaube ich.
Eins auf dem Abschlusszeugnis gehabt. Und das ist wirklich so. Man hat da die verschiedensten Facetten auf deinem Instagram-Account. Und wenn man das dann so sieht und dann sich dann wieder so ein bisschen daran erinnert, was du schon alles geleistet hast in den letzten Jahren und was wirklich so alles verfilmt worden ist, um nur einiges zu nennen, ziemlich beste Freundinnen, apropos Glück, Frauenherzen, wenn es am schönsten ist, dein eigenes Buch, was ich ja vorhin schon eingangs erwähnte, oben drüber, da schneit's, Sibel und Max, was sind das für Gefühle für dich jetzt auch aktuell? Dein Buch wird verfilmt. In der Hauptrolle Iris Berben.
Ja, das ist ziemlich großartig, muss ich sagen.
Genau das, darum geht's.
Ja,
was
genau.
Ist das für dich? Also, was macht das mit dir?
Wenn man so, das eine ist ja, es gibt Originaldrehbücher, die ich einfach nur als Drehbuch schreibe und wo es gar keine Romanvorlage gibt. Und dann gibt es eben die Romane, also meine eigenen Romane, für die ich dann Drehbücher schreibe, die verfilmt werden. Oder jetzt bei dem letzten Fall, und dann steht Anna auf und öffnet das Fenster, da war es nach einer Romanvorlage von Susanne Pastor, wozu ich das Drehbuch schreiben durfte. Und was eigentlich immer der Fall ist, wenn was verfilmt wird, ist, es ist so irre zu sehen, dass ich die Gedankenwelt, die man gebaut hat, so in seinem Kopf, die sich plötzlich materialisiert. Also, dass irgendwas, was man sich ausgedacht hat, plötzlich im Film da ist, dafür aufgebaut wird und gefilmt wird. Also, das ist schon ziemlich verrückt. Und ich weiß noch, in dem Roman von mir, wenn es am schönsten ist, da fährt die Hauptfigur Peter, der fährt so einen alten Citroën, der sich so aufpumpt, wenn man einsteigt.
Und, ah ja.
Ne, so einer von dieser Sorte. Ich weiß jetzt den Namen nicht.
Typbezeichnung weiß ich jetzt auch nicht.
Ja, genau, egal. Jeder weiß, glaube ich, wer was damit gemeint
ist.
Und dann hatte ich einen Setbesuch und bin zu den Dreharbeiten hingefahren und komme an das Set und da steht eben so ein dunkelroter Citroën. Und das war so irre, dass ich so dachte, Mensch, den habe ich mir ausgedacht für den Peter und hier steht er tatsächlich.
Ja.
Und der Schauspieler steigt da jetzt ein und fährt mit dem weg. Und da hatte ich das so ganz stark, dieses Gefühl, Mensch, das ist so verrückt, dass man sich was ausdenkt.
Ja.
Und besorgen es die Leute für den Film. Und
richtig.
Es wird damit gespielt und es wird damit umgegangen. Und die Figuren, die ich mir ausgedacht habe, wurden in Wohnungen, die ich mir ausgedacht habe. Also das ist ganz verrückt. Das ist natürlich dann immer ein bisschen anders, als man sich das selbst vorstellt. Weil natürlich die Fantasie des Regisseurs, die Fantasie der Ausstattung,
genau,
weil viele Leute mitwirken. Ein Film ist ja immer Teamarbeit, da gehören immer viele zusammen. Und ja, das ist, aber ich sitze dann immer sehr gebannt da und verfolge diesen Prozess.
Jetzt kann ich mir das natürlich, oder beziehungsweise jetzt kann ich mir das auch sehr, sehr spannend vorstellen, wobei ich das alles noch ein Stück weit spannender finde, wenn es um ein eigenes Werk geht.
Ja.
Jetzt ist es ja so, am 17.11., ich erwähne das jetzt auch zum 57. Mal,
ja,
erscheint
genau.
Ja der dritte und letzte Teil, ein Ort, genau. Der sich zu Hause nennt, deiner Trilogie mit den vorhergehenden Büchern Wilde Jahre und Leuchtende Tage.
Genau, das war jetzt so mein größtes Werk bisher eigentlich. Also eine ganze Romantrilogie.
Mhm.
Da habe ich die letzten 4 Jahre eigentlich ununterbrochen dran gearbeitet.
Ja.
Und dass das jetzt halt nächste Woche erscheint, ich sag's jetzt auch noch, dass der letzte Band das quasi komplettiert, das ist für mich eigentlich so das größte, also der größte Stolz, den ich bisher auf eine Arbeit hatte.
Ja.
Ich bin natürlich unsicher, ist es alles gelungen, hat das alles geklappt, weil man zittert irgendwie immer. Ne?
Auf jeden Fall.
Wird es gemocht, funktioniert es, da gibt es immer große Ängste so. Aber trotzdem habe ich jetzt das Gefühl, boah, ich habe das geschrieben, ich habe es echt geschafft, das für mich zu beenden. Und das ist so ganz toll, das Gefühl.
Jetzt ist es ja in dem Fall auch so, dass es wirklich absolut hochkarätig besetzt ist. Iris Berben ist die Grande Dame des deutschen Schauspiels. Davon haben wir leider nicht mehr so viel.
Ja, das ist aber ja jetzt nicht, das ist ja jetzt nicht die Trilogie, ne?
Nein, nein. Nein, nein. Das ist mir schon bewusst. Am 17.11. erscheint das letzte Buch deiner Trilogie.
Ja.
Aber es ist ja dennoch ein Buch, der von dir verfilmt worden, in der Iris Berben die Hauptrolle spielt. Das meine ich ja. Wenn du ne, letztlich dann auch arbeitest und dann, oder ich weiß nicht, wie ist das denn jetzt so, wenn du ein Drehbuch zum Beispiel schreibst, erfährst du von Anfang an, wer welche Rolle irgendwie besetzt, oder ist das bei dir eher so, dass du das zum Schluss erfährst?
Also da war es jetzt so, dass die relativ früh im Gespräch war und ich auch immer schon geschrieben habe mit ihr im Kopf. Also ich hatte sie quasi in der Vorstellung, wenn ich diese Figur geschrieben habe, hatte ich die Vorstellung, das wird Iris Berben spielen.
Okay. Das kann ich mir schon spannend vorstellen, aber das ist jetzt mal so an die Reihe oder beziehungsweise zur Seite gesetzt. Ist nicht da auch jetzt ein bisschen Wehmut dabei, dass nächste Woche am Mittwoch dein letzter Teil dieser Trilogie erscheint?
Also, eigentlich nicht so wirklich, weil was ja immer passiert ist mit den Figuren, die man so geschaffen hat, für mich sind die immer noch da. Also
ja, klar.
Auch wenn das Werk abgeschlossen ist, die begleiten mich noch so. Also ich habe das Gefühl, ich bin Teil dieser Familie, die ich da erzählt habe, auch wenn ich da gar nicht dazugehöre. Aber die, die sind für mich immer noch ganz lebendig. Also von daher ist da gar nicht so viel Wehmut, sondern wirklich eher so das Gefühl, Mensch, das ist toll, dass das jetzt erzählt ist, dass ich diese Reise gemacht habe.
Richtig.
Und dass ich sie beendet habe. So.
Ah, ja, obwohl, das hatte ich gerade schon reingebrabbelt, das konntest du aber auch gar nicht verstehen. Ohne dich wird es die Familien oder Geschichten ja gar nicht geben.
Ja, das stimmt.
Ne, also von daher ist das schon gar nicht mal so verkehrt, dass du das als, als Teil deines Lebens siehst.
Ja, genau.
Das stimmt. Jetzt habe ich ja, als ich, oder beziehungsweise als Buchkontakt mich kontaktierte bezüglich deiner Arbeit, wurde ich auch auf deine Tochter hingewiesen. Welche Rolle spielt denn deine Tochter in deiner Arbeit?
Also in meiner Arbeit direkt spielt sie eigentlich keine Rolle, aber ich sag mal, dass ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, eine Trilogie, also eine Geschichte über Mütter und Töchter zu schreiben,
ja.
Da spielt natürlich sowohl meine Mutter als auch meine Oma als auch meine Tochter eine Rolle. Weil man fängt halt an mit, also irgendwann tauchte die Frage bei mir so auf, sieht man eigentlich seine Mutter als der Mensch, der sie ist oder war, bevor sie die Rolle als Mutter übernommen hat? Also wer war meine Mutter, bevor sie meine Mutter wurde?
Ja.
Oder wer war ich, bevor ich meine Tochter bekommen habe? Und ist diese Frau für meine Tochter sichtbar oder sieht sie mich immer nur als ihre Mama und guckt gar nicht hinter diese Rolle? Und das fand ich so interessant, weil wir alle kennen unsere Mütter so als Mütter, aber machen uns so wenig Gedanken drüber,
wer sie
jenseits
sonst?
Dessen ja. sind, außer halt, wir werden älter und setzen uns damit so auseinander. Und was gibt man, was versucht man so seinen Töchtern mitzugeben? Und da ich das über die, also über 120 Jahre gebaut habe, diese Familie und diese Mutter-Tochter-Generationswechsel in der Trilogie, kam ich auch an ganz vielen verschiedenen Erziehungsmustern vorbei und an ganz vielen unterschiedlichen Plänen, die Mütter für ihre Töchter haben. Ne, die erste Tochter, Lisette, die wird 1888 geboren und der größte Wunsch der Mutter für ihre Tochter ist, dass sie mal gut heiratet, am besten adelig.
Mhm.
Und sie tut alles dafür, damit das Kind mal eine gute Partie macht. Aber das Kind sieht das ganz anders, sie will was ganz anderes.
Ja, richtig.
Und gleichzeitig will sie wieder für ihre Tochter dann was Bestimmtes, was aber die Tochter vielleicht gar nicht will. Mhm. Und das geht halt so weiter durch die Generationen. Und das habe ich so versucht zu ergründen. Und weil man immer wieder den Perspektivwechsel hat, von der Mutter zur Tochter und von der Tochter zur Mutter, sieht man das immer von zwei, sogar manchmal von drei Seiten, durch die Großmutter noch, ne, oder
richtig.
Die Enkelin.
Genau.
Und das macht es eigentlich ganz interessant, also so, so zu schauen, wie, was werden eigentlich so für Botschaften weitergegeben über die Generationen?
Hast du denn rauskriegen können, was deine Tochter über dich denkt?
Bitte?
Hast du rauskriegen können, wie deine Tochter dich sieht, was sie über dich denkt?
Also meine Tochter hat tatsächlich gesagt, dass sie schon das Gefühl hat, dass sie mich auch als eine Frau sieht, jenseits des Mutterseins.
Schön.
Also zum einen, weil wir natürlich drüber geredet haben, meine Tochter ist jetzt 27 und ich denke, sie hat auch, ja, sie hat auch einen Blick dafür und hat auch ein Interesse an mir und ich an ihr, also auch jenseits des
Mutter-Tochter-Beziehung.
Dass man will, dass es der Tochter gut geht. Ne? Mhm. So, also interessiert mich das auch, wie sie denkt oder was sie tut. Und da tauschen wir uns aus und das ist eigentlich auch ja, toll, finde ich. Also ideal.
Auf jeden Fall. Deswegen habe ich jetzt gerade gefragt.
Ja.
Ist sehr, sehr schön. Ich finde das auch mutig, dass du dich dem Thema angenommen hast. Denn ich glaube, das gibt es in dieser Konstellation so überhaupt noch gar nicht, dass sich jemand über drei Bücher hinweg eben auch mit dieser Frage beschäftigt. Und ja, dann jetzt am 17.11. zum Ende bringt. Das Lustige ist, an dem Tag bist du ja noch nicht mal zu Hause, sondern da hast du eine Lesung.
Genau.
Und einen musikalischen Abend mit den Winterfrauen in einem Stadtteilcafé in Fulda.
Ja, genau.
Das ist jetzt sowieso, ist mir aufgefallen, als ich auf deiner Homepage astridruppert.de gewesen bin, dass du jetzt wieder viel unterwegs bist.
Ja, ja. Ich hoffe, das findet auch alles noch statt.
Wir gehen jetzt einfach davon aus, wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass Corona sich strikt durch die Rechte macht. Denn die Premiere einer Lesung zu deinem ganz, ganz neuen Wert, ein Ort, der sich zu Hause nennt, ist nämlich eine Woche später, am 25.11.
Genau.
In der Stadt.
Eigentlich die Premiere hier in Homberg-Ohm geplant. Da kommt der Verlag, da
genau.
Ist, also das ist so die offizielle Premiere, der Zeitpunkt dafür. Und jetzt hat lustigerweise eben die der Verein Fulda stellt sich quer gegen Rassismus, hat eine Reihe geplant zum Thema starke Frauen, wo sehr viel unterschiedliche Frauen über über Fulda oder über Widerstand oder über Meinungsäußerung, also sich vorstellen oder vorlesen oder Führungen machen. Und die haben mich eingeladen und diese Reihe endet aber dann auch schon irgendwie bald im November. Und ja, die haben mich dann halt mit dem Roman eingeladen und ausgerechnet der Termin an diesem Tag, wo das Buch erscheint, der war frei. Von daher ist das wie so eine kleine geheime Vorpremiere.
Schön.
Das ist natürlich was sehr Besonderes für mich, weil Fulda ist ja auch meine Heimatstadt.
Ja, richtig.
Das heißt, ich lese am Tag des Erscheinens in meiner Heimatstadt und das freut mich natürlich sehr. Und ich finde auch die Arbeit dieses Vereins ganz toll. Und deswegen ist das für mich dann ein schöner Tag nächste Woche.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. An den Adventssonntagen gibt es eine Lesung von Oben drüber, da schneit's.
Genau.
Habe ich gesehen. Findet es an allen vier Sonntagen in Oder auf Fliedend statt?
Also es gibt am ersten Adventssonntag, am zweiten,
ja.
Am dritten Advent ist, glaube ich, freitags eine Lesung und am vierten, glaube ich, an einem Samstag.
Ja, super.
Aber es ist tatsächlich, sind meine Adventswochenenden dieses Jahr ganz im Zeichen des Vorlesens.
Ja.
Aber ich meine, ja, schöner kann man ja eigentlich kaum feiern, gell?
Eigentlich nicht, nein. Wobei ich,
ja.
Ich ja, habe, als ich das erste Mal mit dir telefonierte, gedacht, dass du hoch aus dem Norden kommst, weil hessisch hörst du dich null an.
Ah,
gar nicht.
Das ist aber gut.
Überhaupt.
Nee, aus dem Norden komme ich nicht.
Merke ich ja.
Hessen-Kind aufgewachsen und eigentlich fast immer da gelebt, bis auf ein paar Ausnahmen.
Ja, ja, klar.
Aber, aber halt, ja.
Ja, aber ist ja schön. Ich meine, ich finde das schön. Man muss ja nicht immer mit dem identifiziert werden, wo man herkommt.
Ja.
Ist ja nicht zwangsläufig notwendig. Ich finde, das ist ein sehr schönes Hochdeutsch, was gesprochen wird. Und ja, ist ja auch neben der Schreiberei auch ganz wichtig, dass man sich vernünftig artikulieren kann. Gerade auch, wenn man so gefragt ist wie du. Ist das eigentlich noch was Besonderes für dich, wenn du zu Fernsehinterviews eingeladen wirst?
Ja, Wahnsinn. Das ist total was Besonderes. Ich bin das war ja das erste Mal, dass ich live im Fernsehen war. Das war so aufregend für mich.
Das hat man gesehen.
Ich saß in der Garderobe und hab da so drauf gewartet, hatte noch so eine halbe Stunde,
ja.
Bis die Sendung begonnen hat und hab wirklich so irgendwie zwischen Fluchtinstinkt und Übelkeit und ich will hier weg, hatte ich irgendwie alles und mein Hirn ist leer, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
Ja.
Und und lustigerweise, ja, geht's dann doch, ne? Man
ja.
Sitzt dann da und...
Ich fand das schön.
Die zählen runter.
Ja.
Ne? 5, 4, 3, 2, 1 und dann geht's los und irgendwie hat's funktioniert, glaube ich.
Hat gut funktioniert. Man kann es auch noch in der ARD-Mediathek beim WDR nachschauen, hier und heute. Ganze 10 Minuten ausschließlich nur Astrid Ruppert. Ja, es ist aber schön, weil ich meine, wo oder was gibt es Schöneres, als von der Autorin selber Informationen darüber zu erhalten?
Schön, dass du das sagst.
Das ist so und das habe ich ja auch eingangs gesagt. Ich finde es sowieso traurig, dass so wenig auch medial die Plattform geboten wird, einfach mal darüber zu sprechen.
Es wird ja hinten und vorne gekürzt.
Gerade. Ja.
Also Literatur und Schreiben spielt eigentlich wenig Rolle.
So gut wie gar nicht.
Im Fernsehen. Ne?
Also, ich finde das auch immer so schön, oder was heißt so schön, eher schön traurig, wenn es dann um ein neues Projekt geht, was dann veröffentlicht wird, sei es Serie oder Film. Im Fokus steht eigentlich immer entweder der Schauspieler, der Regisseur, eventuell noch der Produzent. Wo man aber sich überhaupt gar keine Gedanken drum macht, wer hat das geschrieben,
ja.
Wer hat sich damit auseinandergesetzt, wie die Figuren überhaupt miteinander agieren,
ja.
Und so weiter und so fort. Also sprich die Dramaturgen, Autoren und so weiter und so fort, die werden oftmals überhaupt gar nicht in den Fokus gerückt.
Nee, das stimmt. Und Autoren sind auch wirklich, also gerade im Fernsehen gab es ja dann vor 3 Jahren die Bewegung, die sich Kontrakt 18 nennt,
ja.
Wo sich Drehbuchautoren zusammengeschlossen haben, um zu sagen, Mensch, wir brauchen mehr Aufmerksamkeit und wir brauchen auch mehr Einfluss.
Richtig.
Weil wir haben schließlich die Idee, ne? Wir sind schließlich die sich die Welt ausdenken. Und man muss das schon auch respektieren.
Ja, sehe ich auch so.
Begonnen hatte das mit damit, dass 2 Autoren oder Autorinnen nicht zum Deutschen Fernsehpreis eingeladen wurden, obwohl sie nominiert waren.
Ja.
Und das ist natürlich der Hammer, ja. Und mir ist das jetzt gerade auch passiert, ein Film, an dem ich auch geschrieben habe, auf dem Biberacher Filmfest.
Ja.
Da bin ich auch nicht eingeladen worden.
Das ist traurig.
Regie und Schauspieler und alle anderen waren da. Und das ist alles, das geht eigentlich nicht, ne?
Nein, ihr seid ja, es ist ein Ensemble.
Der die Idee hat und der das
genau.
Irgendwie anleiert, dass der da nicht, also... Ja, einfach nicht präsent ist.
Nee, es ist traurig, dass das auch irgendwie so ausgegrenzt wird.
Ja.
meine, wir sind zwei kleine Fische, wir können da eh nichts dran ändern. Das ist leider
ja,
auch so ein.
Man kann es hoffentlich ändern, indem man immer wieder drüber redet.
Das sowieso,
und
das stimmt.
Wieder darauf aufmerksam macht. Ne?
Das
Von
ist
daher
richtig.
Ist auch gut, dass wir da auch jetzt drüber sprechen.
Ja.
Weil es, ja, wer weiß, wer es hört, vielleicht hat es einen kleinen Effekt.
Ja, eben, das ist
ja.
Es ja immer genau das, was, was eigentlich auch so die Intention ist, dass vielleicht auch mal jemand das zu Gehör bekommt, der sonst gar nicht wüsste, was denn so.
Ja.
Falsch läuft oder auch vielleicht wie gedacht wird.
Ja.
Es ist traurig, es ist einfach nur traurig und auch gerade jetzt so, wenn man an so Projekten mitarbeitet, wo man dann auch weiß, wow, ist hochkarätig besetzt und ich habe den Charaktere geschrieben. Ich bin da so, ja, so gehypt, ich will einfach wissen, was daraus wird. Und am Ende des Tages ist eine Nominierung vom, weiß ich nicht, vom Deutschen Fernsehpreis drin oder keine Ahnung, vom Grimme-Preis oder wie die nicht alle heißen. Und du sitzt dann da zu Hause in der Nähe von Fulda bei einer Tasse Tee und denkst dir dann so, tja, da könnte ich jetzt auch stehen.
Ja, ja, genau.
Wenn ich denn eingeladen würde.
Ja, ja, genau.
Das,
genau.
Und das sind Sachen, das funktioniert einfach nicht. Das geht gar nicht. Das ist auch nicht absolut nicht gerecht. Aber na, wir wollen einfach mal hoffen, dass es vielleicht besser wird.
Ja.
Und dass auch eben die Drehbuchautoren, Dramaturgen und so weiter und so fort weiter in den Fokus gerückt werden. Ich finde, das ist wichtig, um auch den Menschen mal zu zeigen, es gibt weitaus mehr als einen Schauspieler, als einen Regisseur und eventuell noch als einen Produzenten, weil da gehört nämlich noch ein ganzer Rattenschwanz mit zu.
Genau.
Genau, astridruppert.de, deine Homepage.
Genau.
Da findet man, ganz
man immer mal wieder auch Neuigkeiten.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Da findet man alle Informationen auch, wann du wo zu finden bist mit deinen Lesungen.
Genau.
Dort kann man sich dann auch an dich heranwagen, wenn man eine Buchidee hat, die du dann eventuell umsetzen kannst. Ja, info@astridruppert.de. Einfach mal hinschreiben und verfilmen lassen, verschreiben lassen. Das, was man gerade gedacht hat oder so, oder keine Ahnung, man weiß ja nie, was am Ende des Tages kommt. Und was natürlich ganz wichtig ist heutzutage, pusht mal so ein bisschen den Social-Media-Kanal bei Instagram. Denn da sind ganz, ganz tolle Bilder, Videos und ab und an auch mal eine Story, die,
genau.
die dann eingesetzt wird. Aber da kann man auch sich schon mal ein Bild von machen, wer ist Astrid Ruppert überhaupt und warum hat er die Frau jetzt überhaupt interviewt? Denn
ja,
da
genau.
gibt es nämlich das ein oder andere Video eben, wo du auch eine Lesung hältst und wo du dann so schön am Erklären bist, dann kann man sich ein schönes Bild machen. Und am allerwichtigsten ist es, Leute, kauft, vorbestellt oder von mir aus rennt eure Buchhandlungen ein, wenn am 17.11. der letzte und definitiv letzte Teil der Trilogie erscheinen wird, ein Ort, der sich zu Hause nennt. Das ist, ich glaube, hast du ja auch selber gesagt, dein größtes Projekt.
Ja.
Und ich finde, das ist dann auch meistens so ein Herzensprojekt.
Absolut.
Und genau sowas muss dann unterstützt werden. Wir haben so viele Buchhandlungen bei uns in den Städten. Ich meine, ich komme jetzt aus einer relativ großen Stadt Essen. Wir haben hier wirklich, ich weiß nicht, bestimmt 150 Buchhandlungen, die sich freuen, wenn da jemand reinkommt und sagt, ich möchte ein Buch vorbestellen. Weil sowas wird ja heute kaum noch gemacht, weil die meisten sich nämlich zu faul und zu fein dafür sind und sich nur noch hinsetzen und das alles online machen.
Mhm.
Und somit gehen immer mehr Büchereien oder aber auch Buchhandlungen vor allen Dingen Konkurs. Das ist leider so. Aber ganz wichtig ist, Buch vorbestellen, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Ein Ort, der sich zu Hause nennt, Autorin Astrid Ruppert, erscheint am 17.11. Ich glaube, habe ich heute noch nicht gesagt.
Nee, ich glaube auch noch nicht.
Nee,
gut,
du auch nicht.
Mal erwähnt hast. Ja,
ja, ja, wunderbar. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir daran denken. Und ansonsten haltet mal die Augen und Ohren offen, auch im Fernsehen. Wenn da mal irgendwas im ZDF läuft, was ich eventuell erwähnt habe, dann wisst ihr, wem ihr diese tollen Geschichten zu verdanken habt. Astrid, alles Gute und ganz, ganz viel Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast.
Ich danke dir herzlich, dass du mich eingeladen hast zu deinem Podcast und dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr, sehr
Vielen
gerne.
Vielen Dank für dein Interesse.
Sehr, sehr gerne.